Man, glaube ich, keinen Ausschlag bekommen dafür, dass ich mit Nikon telefoniert habe.
Hallo, ich bin Ken, Fotograf, und habe da mal eine Frage.
Genau.
Fotopodcast.
Willkommen zur Folge 36 des Fotopodcasts, der Sendung rund um die Fotografie. Ja, und für euch am Mikrofon der Michael.
Hallo.
Hallo, mich. Und ich, der Marek. Der Hi, Stefan Marek. Kommt später noch dazu, der kommt heute aus der Konserve. Und das sind unsere Themen für heute.
Kommentare und Glückwünsche.
Licker Group.
Was ist ein Makro?
Ein neuer Fototipp.
Komposition, Abstraktion.
Neues von der 3D-Kamera von Fuji.
Ja, Samba uns hat den Sunsniper.
Hörerfragen.
Oh, Canon hat ein Problem mit der 7D.
Wer hätte das gedacht?
Haha.
Ein Interview zu einer Ausstellung von Paul.
Ja, an erster Stelle haben wir heute die Kommentare und Glückwünsche zu unserem ersten Geburtstag oder dem einjährigen Bestehen. Wir haben uns sehr über die vielfältige Rückmeldung gefreut, sowohl in unserem Kommentarfeld auf unserem Blog als auch per E-Mail oder in der Flickr Group. Dabei haben wir eine Sache festgestellt, die uns sehr viel Spaß gemacht hat. Im Bereich der Kommentare zu unseren Folgen entwickelt sich eine Art Eigendynamik. Hörer stellen Fragen und Hörer beantworten Fragen. Finden wir super, hat uns absolut überrascht, ist für uns ein Novum. Und wenn ihr schon dabei seid, macht gerne weiter. Ich denke, das zeichnet uns dann dementsprechend für unsere Hörer auch aus. Und wir machen im Endeffekt weiter mit guten, interessanten Folgen, so auch heute. Und gehen dann, wenn wir schon dabei sind, gerade mal in die Flickr Group. Marek, hier hast du auch etwas anzumerken.
Ja, erstmal finde ich das natürlich auch klasse mit den Kommentaren, dass sich da so eine Art Forum entwickelt. Also schaut da einfach mal rein. Und wir hatten ja im letzten Workshop, im Indian Summer Workshop, darüber gesprochen. Da kam der Wunsch auf, dass ich auch in der Flickr Group, nachdem wir diese Bildbesprechungen gemacht haben, dass man sich bei den Bildern nicht nur positiv äußert. Das ist natürlich schön, wenn man positives Feedback bekommt über die Bilder, aber dass man durchaus auch konstruktive Kritik mal da mit reinschreibt, weil das ist ja das, woraus wir eigentlich lernen. Und das war für viele am Workshop ja so ein bisschen das, was sie auch mitgenommen haben und was sie toll fanden, dass wir uns einfach nachher über die Bilder unterhalten haben. Und ich habe jetzt einfach mal angefangen, bei ein paar Bildern so meinen Senf dazuzugeben. Das ist auch alles nicht böse gemeint oder nicht negativ gemeint, sondern es soll einfach nur mal so einen Anstoß geben, dass man nicht nur da irgendwie reinschreibt, hey, tolles Bild, finde ich total klasse, sondern einfach auch, schaut euch die Bilder mal an und das, was euch auffällt, schreibt das ruhig mal mit in die Kommentare rein. So, da unten fehlt mir irgendwie was, weil das abgeschnitten ist oder was weiß ich, ist nicht richtig belichtet, sonst irgendwas. Schreibt das ruhig mit ein, traut euch. Und weil ich denke, wer kein Interesse hat, da irgendwie eine konstruktive Kritik zu bekommen, der sollte es vielleicht entweder sagen oder dann ist so eine Gruppe vielleicht einfach auch nicht das richtige Forum dafür. Ich weiß nicht. Also ich von meiner Seite aus finde immer, wenn man da irgendwie was reinstellt, dann will man ja auch irgendein Feedback haben. Und das, wenn das konstruktiv ist, umso besser.
Ja, und das kann natürlich zum einen eine Anregung sein, zum anderen aber auch das persönliche Interesse. Das heißt, wenn euch ein Bild gefällt, ihr aber nicht ganz dahinter steigen könnt, hey, das ist eine super Sache, wie hat er das bloß gemacht? Fragt doch mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere nichts dagegen hat. Praktisch Hilfe zu leisten oder zu erklären, wie er das Set aufgebaut hat, wie die Lichteinstellungen waren oder. Also es ist nicht nur zum Bewerten, sondern auch zum Austauschen gedacht.
Genau, wobei Bewerten also wirklich konstruktiv gemeint ist. Also nicht irgendwie, hey, das ist ein Scheißbild oder so, sondern wirklich konstruktiv einfach, hey, du könntest da noch mehr rausholen, wenn du hier unten irgendwie weniger geschnitten hättest oder sonst irgendwas. Ich denke, davon lernt dann wirklich jeder. Und würde die News Group oder die Flickr Group, denke ich, noch bereichern.
Ja, und aufwerten.
Ja, dann kommen wir oder bleiben wir gleich bei den Bildern. Denn jetzt geht so langsam ja der Herbst auch dem Ende entgegen. Naja, Aber morgens fängt es jetzt so langsam an, so ein bisschen frostig zu werden. Und das ist eine richtig schöne Sache, wenn der morgens früh rausgeht. Ich muss das jeden Morgen mit meinem Hund. Und wenn man da mal so an der Landschaft entlang guckt, hat es hier und da so an den einzelnen Blumentöpfen, die vielleicht noch draußen stehen oder die Pflanzen im Park, setzt sich dann so langsam der Frost ab. Und das ist ein richtig schönes Fotomotiv, wenn ihr euch dann so die einzelnen Pflanzen vornehmt oder die Halme und versucht da mal drauf zu halten und versucht da mal ein paar Aufnahmen mitzumachen. Ja, und wenn ihr da am Fotografieren seid, dann könnt ihr durchaus, wenn ihr ein solches Objektiv habt oder eine solche Kamera habt, die Makro-Option benutzen. Aber was ist ein Makro?
Ja, das ist eine der Fragen, die sich so mancher stellt. Makro, was ist das? Wenn man es mal ganz schnell und unkompliziert beschreiben will, dann wird Makrofotografie auch gerne als Nahfotografie bezeichnet. Und das heißt, das sind Objekte, die in einem Abbildungsmaßstab von, naja, wenn man sagt, es gibt eine Norm, die nennt sich DIN 19040, angeblich 1 zu 10 bis 10 zu 1. Das bewegt sich alles im Bereich der zulässigen Nah- bzw. Makroaufnahme. Interessant dabei sind Abbildungsmaßstäbe von zum Beispiel 1 zu 1, was einige Objektive leisten können, oder aber Objektive mit Hilfsmitteln. 1 zu 1 heißt dann, das Objekt ist tatsächlich so groß auf dem Bild, wie es in Originalgröße ist. Maßstab 1 zu 1 erklärt sich eigentlich relativ einfach. Praktische Hilfsgeräte können sein, im Bereich der etwas kostenintensiveren Varianten, ein sogenanntes Balkengerät. Hier kann man die Naheinstellgrenze des Objektivs variieren, indem man den Balken nach vorne, nach hinten fahren kann. Ihr kennt das von den alten Klappkameras, die haben einen Faltbalk innen drin. Somit könnt ihr wie ähnlich einer Ziehharmonika näher an das Objekt herangehen oder weiter von dem Objekt weg. Das Ganze kann man alternativ, was etwas günstiger ist, mit Zwischenringen bewerkstelligen. Die sind allerdings dann im Gegenüber dem Balkengerät fix in ihrer Abstandsvariante. Das heißt, es gibt meistens Sets mit verschiedenen Zwischenringen und einer verschiedenen Stärke und somit ist das Objektiv mal näher oder weiter weg vom Objektiv, was ihr bei dem Balkengerät variabel einstellen könnt. Die laufen meistens auf einer Schiene und da wird einfach das Objektiv von vorne nach hinten gefahren. Es gibt sogenannte Nahlinsen, die könnt ihr auf euer Objektiv draufschrauben und hier erhaltet ihr dann dementsprechend die Option, mit eurem Standardobjektiv vergrößernd an das Objekt herantreten zu können. Qualitativ nicht ganz so hochwertig wie ein Zwischenring oder ein Balkengerät, aber preislich günstig. Es gibt, was jeder schon mal zumindest in Hand hat und sich einer oder andere auch gefragt hat, warum steht auf meinem Objektiv Makro drauf? Das sind dann sogenannte Makroobjektive, die euch ermöglichen, sehr nah an das Objekt heranzutreten. Also, das sind Objektive, die ihr mit einem besonders geringen Objektabstand einsetzen könnt. Und hier könnt ihr dann ohne weiteres Zubehör wie ein Zwischenring, ein Balkengerät, ein Umkehrring den Abbildungsmaßstab 1 zu 2, 1 zu 1 direkt umsetzen. Dazu,
weil man bei einem richtigen Makro eigentlich nur von Objektiven, die einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 1 haben, spricht.
Beim richtigen Makro ja, generell ist es aber so, bei Objektiven, die einen Abbildungsmaßstab 1 zu 4 haben, wird auch schon in der Verkaufsbeschreibung von einem Makroobjektiv gesprochen. Also
ja, das meinte ich aber. Ja. Also wirklich, dass das Bild nachher in der Originalgröße dargestellt werden kann, geht nur bei einem Objektiv mit einem Abbildungsmaßstab von 1 zu 1. Und das ist dann das wirkliche Makro.
Was ganz interessant ist, sind Umkehrringe oder Objektive in Retrostellung. Das heißt, am Filtergewinde des Objektives kommt ein Bajonettadapter und das Objektiv wird falsch herum auf die Kamera gesetzt. Das ermöglicht euch sehr vergrößernd das Objekt zu fotografieren. Mit einer Einschränkung, die Einstellung der Objektive müssen bei den Standardumkehrringen manuell eingestellt werden. Standard heißt, es gibt auch Varianten, da ist zwischen dem Umkehrring und einer weiteren Adapterscheibe, die an dann eigentlich das umgedrehte Hinterteil mit den kompletten Anschlüssen des Objektivs angeschlossen wird, ein Kabel, das die Autofokusfunktion der Kamera dann wieder auf das Objektiv übertragen. Das ist allerdings relativ kostenintensiv. Macht ganz,
weil
ganz
man
phänomenale
das,
Bilder.
Auch mal händisch ausprobieren kann und sich so ein Objektiv umgekehrt vor das andere einfach nur davor hält und dann das händisch ein bisschen ausprobiert. Das funktioniert auch, ist jetzt von der Qualität her kein Highlight, aber man kann da mal ein bisschen rumexperimentieren.
Eben, und wer auf den Geschmack gekommen ist, der kann ja dann durchaus mal das Geld investieren in einen einfachen Umkehrring. Die sind nicht sehr teuer. Die gibt es bei fast jedem Fotoversender, nicht unbedingt bei dem Händler um die Ecke. Denn ganz so alltäglich ist es dann doch nicht. Und die Ergebnisse sind wirklich erstaunlich.
Weil man dazu sagen muss, es ersetzt wirklich jetzt kein Makro. Also das sind wirklich, es ist nett zum Experimentieren, aber es ersetzt jetzt kein wirkliches Makro.
Ja, soweit dann ganz kurz zur Makrofotografie. Und das Thema ist dann passend zu einer Hörerfrage, die uns erreicht hat. Wir greifen hier in dem Fall ganz kurz in anderen Hörerfragen vor, denn der Stefan hat uns auf die Frage von Laura einen Beitrag vorbereitet. Damit ihr wisst, um was es geht, lese ich euch ganz kurz die E-Mail vor. Hallo ihr, erstmal danke für euren Podcast. Ich wollte euch mal nach eurer Meinung, Erfahrung oder auch Empfehlung fragen. Und zwar habe ich eine Nikon D40, momentan habe ich nur ein Kit-Objektiv, 18-55, 3-5-5-6. Nun möchte ich mir ein Teleobjektiv zulegen. Und ich gebe ganz offen zu, eigentlich hätte ich gerne die eierlegende Wollmilchsau für wenig Geld. Ein schöner Begriff, eierlegende Wollmilchsau. Ich hatte bereits einmal ein Sigma 28-200, jedoch leider ohne AF-Motor ausgeliehen. Und ich habe dann für mich gesagt, dass ich ein Objektiv von einer maximalen Brennweite von mindestens 135 mm wollte. Ich habe mich auch schon etwas umgesehen. Momentan kommen für mich das Sigma 55-200 4-5-6 oder das Nikkor 55-200 4-5-5-6 VR in Frage. Ein absoluter Traum wäre das Sigma 50-150-28 HSM, aber das ist mir dann wohl doch zu teuer. Ich möchte für ein gebrauchtes Objektiv nicht mehr als 150 Euro ausgeben. Zu begrüßen wäre meinerseits auch ein Makromodus. Apropos Makro. Das heißt ja eigentlich nur eine nähere Einstellgrenze Verbindung mit langer Brennweite. Oder irre ich mich jetzt? Nun, was könnt ihr mir dazu sagen? Grüße und danke im Voraus, Laura.
Ich denke, das mit dem Makro hast du damit beantwortet. Und an dieser Stelle begrüßen wir den Stefan. Hallo Stefan.
Hallo liebe Fotopodcast-Hörer. Ich kann heute leider nicht bei der Aufzeichnung dabei sein, da ich zu diesem Zeitpunkt auf einer Fortbildung bin. Und habe deshalb kurz für euch ein paar Sachen zusammengestellt, die Marek und Michael dann einspielen können. Als erstes geht es um eine Höreranfrage von Laura, die bisher nur ein Kit-Objektiv hat, 18 bis 55 mm von Nikon auf der D40 und an einem Teleobjektiv interessiert ist. Laura hat ein Budget von 150 Euro und sucht daher eine gebrauchte Linse. Ja, ich sag mal, in dem Bereich, das hast du auch selbst vorgeschlagen, Laura, gibt es von Sigma und Nikon 55-200 mm Objektive, was ist die einzige Möglichkeit in diesem Preissegment sicherlich ist. Ich habe beide bisher nicht in der Hand gehabt, aber ich habe etliche Bilder von dem Nikon 55-200 gesehen. Und da gibt es eine alte und eine neue Version. Die neuere, die Zweier-Version, hat einen Bildstabilisator, das ist diese Abkürzung VR. Und die ältere hat diesen nicht. Aber von der Abbildungsleistung sind beide Objektive für ein Kit-Objektiv okay. Und vor allem, ich habe mal ein bisschen bei eBay gegoogelt, das alte ohne Bildstabilisator kriegst du so gebraucht in ordentlichem Zustand um die 130 Euro. Das heißt, das würde ganz in deiner Preisspanne liegen. Mit Bildstabilisator ist natürlich nett, aber da müsstest du gucken, da ist es dann wieder 50, 60 Euro teurer und das Objektiv ist auch noch nicht so alt, da gibt es nicht so viel auf eBay. Aber ich würde dir empfehlen, Nikkor 55-200 und beide Varianten sind eine schöne Erweiterung zu deinem 18-55 bei schmalem Budget. Ja, und dann habe ich, wie ich es letzte Mal schon erzählt, mich jetzt doch mal drum gekümmert, noch zwei iPhone-Apps zu bekommen, die mich sehr interessiert haben. Und zwar gibt es Photoshop Mobile, leider im Moment nur im US-amerikanischen Store. Ich habe es aufgespielt und ausprobiert und was mir als erstes auffällt, es ist deutlich schneller als vergleichbare andere Produkte, gibt es ja vieles in diesem Bereich, aber Dafür sind die Einstellmöglichkeiten nicht so gut. Es ist relativ wenig. Man kann croppen und dann kann man die Belichtung und die Sättigung und die Farbe ein bisschen einstellen, Schwarz-Weiß-Bilder machen, noch so ein paar kleine Filter oder Tricks, die man dann anwenden kann. Es ist hoffentlich noch ausbaufähig. Was nämlich schön daran ist, ist die Steuerung. Man setzt einfach den Daumen auf das Display und es gibt quasi eine imaginäre Skala von links nach rechts. Und wenn man jetzt sich jetzt beim Beispiel Belichtung bleibt, setzt man den Daumen nach links. Wird das Bild dunkler, setzt man ihn nach rechts, wird das Bild heller. Man kann ihn aber auch iPhone-typisch sliden. Das heißt, man zieht ihn einfach über das Bild und dann wird das Bild immer dunkler oder immer heller, je nachdem in welche Richtung. Und das finde ich ein sehr, sehr gelungenes Benutzerinterface. Macht großen Spaß, damit zu arbeiten. Wenn der Funktionsumfang jetzt noch größer würde, das wäre klasse. Es ist ja auch im Moment kostenlos und damit kann man sich auch so nicht beschweren. Das zweite Programm, worüber ich auch noch im amerikanischen Store gestolpert bin, das begeistert mich ja noch mehr. Das ist ein Nikon-Programm, aber das ist für alle interessant. Das nennt sich Learn and Explore. Hier werden anhand von Bildbeispielen verschiedene Techniken vorgestellt. Es ist quasi eine kleine Fotoschule mit ganz guten Tipps und ganz guten Ideen. Es kommen auch ab und zu neue Bilder dazu, sodass man mal wieder Neues entdecken kann. Und es ist teilweise mit Text beschrieben, was passiert ist. Teilweise gibt es Videos zu den Bildern. Teilweise gibt es Audiokommentare zu den Bildern von den Fotografen. Es ist eine total klasse Idee. Und es macht Spaß, einfach auf einer langen Zugfahrt darin zu blättern und sich Bilder anzugucken und was der Fotograf dazu gesagt hat, wie die Aufnahmetechnik funktioniert hat, was dahinter steckt. Bildaussage, Bildideen, kann ich sehr empfehlen. Nikon Learn and Explore, auch kostenlos für das iPhone oder für den iPod Touch. Ja, soweit heute von mir. Beim nächsten Mal bin ich wieder ausführlich dabei. Ich wünsche euch noch eine schöne Show. Bis dann, euer Stefan.
Ja, danke Stefan für deinen Beitrag. Und du hast uns etwas mitgebracht bezüglich der 3D-Fotografie von Fuji, Marek?
Ich war neulich in einem Elektrofachmarkt und eigentlich wollte man was ganz anderes gucken, aber irgendwie kam mich an der Fotoabteilung wieder nicht dran vorbei, woran das liegen mag, ich weiß es nicht.
Das sieht dann so
magisch aber an. Da stand diese besagte Fuji Real 3D W1 Kamera, von der wir ja neulich schon mal berichtet haben. Das heißt, es ist eine Kamera, die eben eigentlich aus zwei Kameras besteht und daraus ein 3D-Bild erzeugt. Und das hat mich dann doch immer interessiert, wie das Ganze sich dann nachher so, wie das Ganze nachher aussieht. Und habe ein paar Testschüsse gemacht und es ist tatsächlich wirklich beeindruckend. Also du hast dann zwar Überschneidungen auf dem Bild und es ist jetzt nicht so ganz sauber, wie man das jetzt irgendwie, weiß nicht, so von einer 3D-Brille her kennt. Weil das funktioniert ja komplett ohne Brille. Du guckst dann hinten wirklich auf den Bildschirm rauf und hast dann so ein 3D-Bild. Aber du hast dann an manchen Stellen einfach so unsaubere Überschneidungen, je nachdem, wie du die Kamera dann einfach auch hältst. Und ja, der Knackpunkt ist halt bei der Kamera, du kannst das nur an der Kamera dir anschauen oder an dem damit beigelieferten Bilderrahmen, ein digitaler Bilderrahmen. Den kannst du separat dann kaufen. Und muss dann das quasi immer dort dann wieder reinspielen.
Das heißt,
oder es gibt jetzt ein 3D-Drucksystem mit sogenannten Lentikularfolien. Das konnte ich mir allerdings noch nicht anschauen. Da bin ich mal sehr gespannt, weil das finde ich sehr spannend, wie das dann nachher aussieht, wenn du dir das ausdruckst und dann vielleicht irgendwie einen Bilderrahmen hängst. Also da werde ich nochmal die Augen offen halten. Und werde dann weiter berichten. Wir wollten ja auch mal Fuji anschreiben, ob die uns sowas mal zur Verfügung stellen. Also falls jemand zuhört von Fuji, hallo. Wir würden das gerne mal testen. Ja. Also das nur ein kleiner.
Heißt aber dann auch im Endeffekt, Marek, dass wenn jetzt ein phänomenales 3D-Bild gelungen ist, du kannst es nicht einfach mal per E-Mail versenden oder jetzt in unsere Flickr-Gruppe stellen.
Nee. Also du hast, du kannst das natürlich dir anschauen, du kannst dir das in 2D anschauen, weil das Ding besteht ja aus 2 Bildern. Normalerweise dürfte das funktionieren. Aber jetzt normal an einem Bildschirm am Computer kriegst du diesen Effekt nicht hin. Nee. Du brauchst dann halt so einen speziellen Bilderrahmen dafür.
Kommt vielleicht noch, wer weiß. Mal schauen. Vielleicht gibt es eine Videosoftware, die noch damit versendet wird oder ähnlich wie.
Die Videos sind übrigens, sie hat ja auch eine Videofunktion, allerdings ist die dann zweidimensional.
Gut, ansonsten bei 3D müsste man dann ständig eine Brille mitschicken, das geht dann doch ganz schön ins Geld.
Ja, es geht ja eben nicht mit Brille, sondern du hast das ja auf dem Bildschirm vor dir.
Nee, ich weiß doch.
Also der Sache.
Ich weiß.
Okay.
Doch. Ja, und wir haben auch eine Neuerung oder Verbesserung eines bestehenden Systems von Sunbounce. Der eine oder andere weiß es nicht. Sunbounce sitzt in Deutschland, klingt amerikanisch, aber ist ein deutscher Hersteller.
California Sunbounce
sitzt hier bei uns.
Es gibt ja Kalifornien an der Ostsee, ne? Oder war das Nordsee irgendwo? Da gibt es einen Ort, der heißt Kalifornien. Vielleicht sitzen die dort. Wer weiß es.
Wer weiß. Naja, also
bekannt sind die ja eigentlich durch ihre Reflektoren geworden und die wirklich richtig gut sind. Hast du nicht einen davon?
Nein. Ich bin auf ein Wettbewerbsprodukt umgestiegen.
Okay. Ja, und die haben jetzt einen Kameragurt rausgebaut. Oder was heißt jetzt? Also der ist schon eine Weile auf dem Markt, aber wir möchten euch den einfach mal vorstellen, weil das ist schon eine ganz interessante Sache. Das Ding heißt Sunbounce Sun Sniper. Und der Gag bei dem Ding ist, dass das ein relativ langer Gurt ist, den man einmal quer wie so eine Handtasche sich umhängt, also quasi einmal über den Kopf drüber und dann neben sich trägt und die Kamera hängt dann so auf Hüfthöhe. Und oben ist noch so ein kleines Schulterpolster, was quasi immer in Schulterposition bleibt und man kann die Kamera relativ schnell aus dieser Hüftposition nach vorne ziehen und ist dann ziemlich schnell einsatzbereit. Der weitere Vorteil dabei ist, dass der Gurt direkt an das Schraubgewinde von dem Stativ angeschlossen wird und insofern auch ziemlich schnell wieder abmontiert werden kann. Und das finde ich als großen Vorteil, weil wenn ich im Studio arbeite, dann stört mich der Gurt einfach meistens und ich habe dann aber auch keine Lust, den jedes Mal da wieder rauszufädeln. Und das finde ich eine ziemlich coole Sache. Weil zum einen, wenn man länger unterwegs ist oder man ist einfach irgendwo am Rumwandern und will das Ding nicht die ganze Zeit irgendwie vor sich tragen, sondern irgendwie eine bequeme Positionierung von der Kamera haben, in der sie aber wirklich auch sofort einsetzbar ist. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich clevere Lösung. Ist auch ziemlich stabil verarbeitet. Angeblich spricht man da von einem Diebstahlschutz. Ob das wirklich jetzt so diebstahlsicher ist, lasse ich mal dahingestellt sein, weil die hat vorne so einen Karabiner und der Karabiner jetzt so diebstahlsicher ist, ich weiß es nicht.
Ja, es gab wohl mal Zweifel bei der Vorstellung des Sun Sniper One. Das ist die erste Variante ohne die integrierte Diebstahlsicherung. Daraufhin kam dann der Sun Sniper Steel. Und der hat einen, ja.
So ein Schraubgewinde, da noch mit drauf auf dem Karabiner.
Das ist, ja, okay. Aber der hat im Endeffekt im Gurt selber noch eine Metallverstärkung, so dass der Gurt nicht mit dem Messer durchgeschnitten werden kann, wenn man die Kamera am Rücken trägt. Und man kennt es aus Film und Fernsehen und dem einen oder anderen ist es schon passiert, man trägt die Kamera über die Schulter. Einer der Ganoven schneidet den Tragegurt durch, der andere fängt die fallende Kamera auf und weg sind sie. Wird hier dann zumindest eingeschränkt oder vermieden.
Ja, also ich finde das eine ziemlich clevere Lösung. Ich glaube, das wird auch eine meiner nächsten Anschaffungen mal werden, weil ich finde es immer recht nervig, wenn man irgendwie lange unterwegs ist oder die Kamera so neben sich hält. Irgendwo stört sie dann meistens und das finde ich eigentlich eine recht angenehme Position, um eine Kamera zu transportieren. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das ist prima, wenn man irgendwie mit zwei Bodies unterwegs ist und vielleicht kann man das so miteinander kombinieren, aber ich kann mir das eigentlich noch nicht so vorstellen, dass man da zwei solche Systeme einsetzt, weil dann ist doch wieder irgendwie das eine im Weg. Das finde ich so das einzige Manko dabei. Aber ansonsten finde ich das echt eine ziemlich clevere Lösung. Ja, kommen wir wieder zur Fotografie selber. Wir haben einen neuen Kompositionstipp mitgebracht. Und zwar geht es heute nicht darum, um irgendwelche Subjekte richtig zu positionieren oder irgendwelche Regelungen der Anordnung, sondern heute geht es um Abstraktion. In der Kunst kennt man das ja, Abstraktion ist eigentlich eher eine Reduzierung auf das Wesentliche, auf das Eigentliche im Bild, was auch immer das sein mag. Das liegt ja immer in der Auffassung des Künstlers selber. Aber wir möchten jetzt mal anregen, dass ihr einfach mal versucht, nicht nur auf das Wesentliche das zu reduzieren. Ich denke, das ist eine Möglichkeit. Sondern eigentlich mal von dem eigentlichen Subjekt sich vielleicht auch ein bisschen gedanklich zu entfernen und nur die Form aufzunehmen oder bestimmte Farbverläufe, das Ganze vielleicht mit einer Unschärfe oder so versehen. Also versucht mal entweder wirklich, Thema Makro, ganz nah ranzugehen und versucht mal in den Details selber, was weiß ich, von der Struktur einer Vase oder einer Gabel, die Linienführung oder Spiegelungen, die dann darauf entstehen. Versucht das mal einfach mit im Bild aufzunehmen und gar nicht so sehr das Subjekt selber, also die Gabel oder die Vase. Wie gesagt, also entweder durch die Strukturen, durch Unschärfe, das Ganze vielleicht einfach nur so ein bisschen verschwommen zu stellen. Das kann wirklich ganz tolle Effekte bekommen. Vor allen Dingen, wenn ihr das Ganze noch als eine Serie macht. Da kommen wir ja später noch dazu, zum Thema Ausstellung. Wenn ihr verschiedene Sachen macht, das bietet sich immer als ein tolles Übungsfeld an, wenn ihr euch verschiedenen Themen widmet. Versucht mal einfach so eine ganze Serie davon zu machen, zu sagen, hier, ich nehme jetzt den kompletten Besteckkasten vor oder ich nehme jetzt irgendwie Gläser, Sträucher, was weiß ich. Und versucht da mal irgendwie das Ganze ein bisschen zu abstrahieren und ein bisschen damit zu spielen mit den Formen und so weiter. Ja, probiert das einfach mal aus und ja, setzt die Ergebnisse mal in die Flickr Group. Das wird uns natürlich interessieren, was dabei rausgekommen ist.
Ja, da sind wir mal gespannt, was da auf uns zukommt und wer weiß, wem du einen Denkanstoß gegeben hast, Marek. Manchmal sind es ja so kleine Signalwörter und genau das ist das, was den ausschlaggebenden Punkt dann ausmacht und man nimmt die Kamera und guckt sich um, schaut mal, was man machen kann und die Ergebnisse sind manchmal wirklich verblüffend. Ja, und wir haben zwar vorhin schon mal eine Hörerfrage oder eine Hörerrückmeldung vorgegriffen, aber uns sind doch noch ein, zwei, drei weitere ins Haus geflattert. Unter anderem haben wir einen sehr aktiven Hörer, Paul, der hat uns zweimal geschrieben, zweimal allerdings zu unterschiedlichen Themen. Und da möchte ich doch dann direkt mit der ersten von Paul mal anfangen. Hallo, ich bin sozusagen gerade aus dem Urlaub zurückgekommen und habe mir gerade eure letzten zwei Folgen angehört. Eure Podcasts gefallen mir mit der Zeit immer besser. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Jahr und weiter so. Ich habe auch interessiert das Review der D90 angehört, die ich ja auch besitze und habe da ein paar Anmerkungen, die euch vielleicht interessieren, eventuell auch nicht. Zum Active D-Lighting. Die Kompaktkameras haben so etwas auch schon seit langem drin. Das ist mir neu, interessiert mich. Habt ihr da Quellen dazu? Dazu gleich mehr. Ich habe das in der D90 auch immer an und schieße immer RAW und JPEG. Meist sind die JPEGs aber super. Es sei denn, die Kontrastunterschiede sind zu extrem, dann greife ich zum RAW. Auch im Weil der automatischen Korrekturen, welche die Kamera macht. Wie auch Capture NX, View NX, chromatische Operation, Rauschreduzierung etc. Beim Verwenden des Active D-Lighting, insbesondere bei hohen Einstellungen, muss man allerdings in bestimmten Situationen aufpassen oder es reduzieren. Ich habe bei hohen Kontrasten eine Art Halo erhalten. Hier steht ein Link zu einem Beispiel in seinem Blog. Und noch eine Anmerkung, weil du meintest, du hast gern die blanken Bilder wie früher beim Film. Der Film hatte aus seinen physikalischen Eigenschaften her schon so etwas Ähnliches drin. Die Empfindlichkeitskurve des Films ist nicht linear. Der Film ist weniger empfindlich bei mehr Licht und empfindlicher bei weniger Licht, jeweils verglichen mit der linearen Kurve. Beste Grüße, Paul. Paul, hierzu kann ich sagen, ich habe heute Morgen noch mit der Firma Nikon telefoniert und versucht herauszufinden, ab wann Nikon das Active Lighting in den Kameras verbaut hat. Eine direkte Übersicht.
Ist es dir schwer gefallen, dort anzurufen?
Naja, gut, nach 3 Kaffee mit einem Schuss rum. Nein. Es war eine sehr, sehr nette Dame, die ich am Telefon hatte. Ja, aber das nette Gespräch mit der Dame von Nikon hat das wieder wettgemacht. Wir konnten am Freitag gemeinsam ein wenig schmunzeln und lachen, haben das Wort Canon nicht verwendet, sind das gekonnt umgangen. Und haben uns umso mehr über Nikon-Modelle unterhalten. War wirklich ein aufschlussreiches Gespräch. Wir haben uns auch mal über die Schnelllebigkeit des Marktes und der schnellen Folge verschiedener Kameramodelle unterhalten, bis sie während der Zeit, in der sie nachschaute, ob es denn eine Übersicht gibt von Nikon-Kompaktkameras, die das Active Lighting schon verbaut haben. Jetzt ist es so, eine direkte Übersichtliste gibt es nicht. Was man aber mit Sicherheit sagen kann, alle aktuellen Modelle der Firma Nikon, das heißt von den kompakten bis zur professionellen Spiegelreflexkamera, haben die Funktion Active Lighting. Bei vielen älteren Modellen war es bereits verbaut. Da Nikon aber keine Übersichtsliste vorliegt, bieten wir hier an, wenn dich eine bestimmte Kamera interessiert. Dann mail uns ganz kurz, die Dame ist so nett und wird das mit mir gemeinsam erörtern und wir geben dir dann Bescheid, ob das auch schon die älteren oder das ältere Modell anbietet. Ja, soweit kurz zum Paul. Ich denke, ich hoffe, wir konnten Ihnen da schon mal helfen. Und wir kommen weiter zu einer Dame, die uns schon einmal angeschrieben hat, bezüglich damals der Frage 40D oder 50D. Der eine oder andere kann sich erinnern. Wir haben hier mal einen kurzen Vergleich der beiden Kameras gemacht. Sie hat sich für eine 50D entschieden und sie hat uns geschrieben. Hallo, ihr drei Fotopodcaster. Auch von mir einen herzlichen Glückwunsch zu eurem einjährigen Bestehen. Auf dass ihr die Freude am Podcasten und an der Fotografie nie verliert.
Das ist, glaube ich, auszuschließen.
Ja, ich denke es auch. Da sind wir froh, dass wir so verständnisvolle Frauen an unserer Seite haben, gell? Wie auch viele andere kann auch ich es kaum erwarten, bis eine neue Folge eures wirklich klasse gelungenen Podcasts erscheint. Ja, es macht großen Spaß, euch zuzuhören. Ich hatte euch bereits vor einiger Zeit einmal angeschrieben und bezüglich dem Unterschied zwischen der Canon 40D und 50D. Ich hatte mich damals wie ein Kind gefreut, als ich meinen Namen in eurem Podcast gehört habe. Daraufhin habe ich mich für den Kauf der Canon 50D entschieden und bin auch sehr zufrieden damit, wobei die Funktionen so umfangreich sind, dass ich noch gar nicht alles getestet habe, was mit der Kamera überhaupt möglich ist. Aber nun zu meinem heutigen Anliegen. In eurer letzten Sendung habt ihr erwähnt, dass Michael sein Hobby zum Beruf gemacht hat und sich in der Fotografie selbstständig gemacht hat. Das ist ein Thema, welches mich bereits seit einiger Zeit beschäftigt, ich aber nicht genau weiß, wo und wie ich genau anfangen bzw. vorgehen soll. Ich habe genau dies bereits auf Foren angefragt, ob mir jemand vielleicht mal seine eigene Erfahrung schildern kann, war aber bisher leider erfolglos. Da war ich umso erfreuter, als ich hörte, dass es Michael gelungen ist. Nun Michael, ich möchte alles darüber wissen. Uiuiui. Ich weiß, dass der Weg dorthin lang und schwer ist und man viel Durchhaltevermögen benötigt. Da interessiert es mich brennend, wie es anderen ergangen ist, was sie daraus gelernt haben und worauf es am meisten ankommt. Alles, was ich über Fotografie weiß, habe ich mir selbst beigebracht bzw. über Ausprobieren herausgefunden. Die digitale Fotografie hat mir hierbei, beim Ausprobieren, natürlich sehr geholfen, da man das Ergebnis sofort präsentiert bekommt. Aber das Problem ist, dass ich es nie wirklich gelernt habe und ich dadurch Hemmungen habe, selbstbewusst auf potenzielle Kunden zuzugehen. Mit potenziellen Kunden meine ich Freunde von Verwandten, Arbeitskollegen oder Nachbarn, denen meine Bilder gefallen und die gerne ein Fotoshooting bei mir haben möchten. Hier würde mich nun gerne deine Erfahrungen interessieren, wie du vorgehst. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auf meiner Website oder Blog vorbeischauen und mir sagen, was ihr davon haltet, beziehungsweise ob ihr Verbesserungsvorschläge habt. Ich bin für alles offen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr irgendwann die Zeit finden könntet, mir und vielleicht auch vielen anderen da draußen eure Erfahrungen zu schildern. Bis dahin macht weiterhin so tolle Folgen wie bisher und liebe Grüße ans gesamte Fotopodcast-Team. Euer Fan, Tanja. Ja, Tanja, auch von mir nochmal vielen lieben Dank für das Interesse und deine Frage, wie man denn die Selbstständigkeit startet, was man beachten muss, wie man überhaupt anfängt. Ich denke mal, den ersten Anfang hast du schon ganz gut beschrieben. Bevor man wirklich direkt durchstartet, sollte man schon mal gucken, wie ist das Feedback auf die eigenen Bilder. Freunde, Bekannte mal ansprechen, Familie und auch hier die ersten repräsentativen Aufnahmen schon mal sammeln, denn nicht jeder Fotograf fängt heute an und hat noch nichts und sagt so, ich bin jetzt Fotograf, ich will mal gucken. Nein, der eine durchläuft eine Ausbildung, der andere hat seine Erfahrung in der Praxis gesammelt und jeder hat so ein kleines Archiv, bei dem pickt man sich schon mal die ersten guten Bilder heraus, die man dann auch vorlegen kann, wenn eine Anfrage kommt, hey, was machst du, wie schaut das aus, kann ich mal was sehen? Ansonsten, die Selbstständigkeit selber ist ein sehr umfangreiches Thema. Es gibt viel zu beachten. Ganz wichtig ist, denke ich, dass du zumindest, wenn du aus dem Hobby herauskommst, hast du ja schon ein gewisses Equipment. Die Kamera wissen wir jetzt schon. Inwieweit du über Aufsatzblitze, Studioblitze, Equipment verfügst. Ich habe mir ein paar Bilder angeguckt, würde gerne mit dir selber dann auch mal das ein oder andere Bild besprechen. Wie weit bist du schon ausgestattet? Ansonsten ist es eine große Investition. Wenn du noch nichts hast, brauchst du dementsprechend die finanziellen Mittel. Hast du die aus Eigenleistung, brauchst du einen Kredit? Das sind viele, viele Fragen, die man hierzu stellen kann und die man ja mit ein wenig Zeit auch gerne durchgehen kann. Ja, bei mir selber ist es so, ich habe auch mal mein Hobby zum Beruf gemacht, wenn man das so sagen darf. Und ganz, ganz klar, auch ähnlich angefangen, ja, die Fotografie ist, wie Marek in der ersten Folge gesagt hat, eine Passion. Freunde, Bekannte zu fotografieren, die Bilder waren aussagekräftig, sind gut angenommen worden. Ich habe mir ein ganz gutes Archiv aufbauen können. Über Mund-zu-Mund-Propaganda hat das Ganze dann weitere Formen angenommen. Hinzu kam dann ein größerer Auftrag der Architektur, der für Folgeaufträge sorgte. Und ja, wie es halt mal so ist, man macht für einen Bekannten ein Shooting von ganz spektakulär Eisbechern und kommt mit in die Food-Fotografie. Das Ganze sieht ein Mediengestalter, der deutschlandweit Eiskarten herstellt, befand das gut, nahm Kontakt mit mir auf und so war ein weiteres Standbein innerhalb der Fotografie geschaffen. Allerdings musst du aufpassen, dass du nicht zu breit gefächert bist. Man sollte sich auf ein, zwei, maximal vielleicht auch drei Themenfelder spezialisieren, die man ausbaut und in denen man sich perfektioniert. Wenn man sich zu viel auflastet, ist dann die Frage, ob du das Ganze zeitlich auch bewältigen kannst, beziehungsweise nicht jeder, der ein Händchen für Porträt oder People-Fotografie hat, hat auch ein Händchen für die Architektur oder Produktfotografie. Ihr wisst ja alle, es gibt sehr breit gefächerte Angebote innerhalb der Fotografie. Der eine sagt, ah, Fotograf ist ja super und denkt, ja, wer eine Kamera in der Hand hat, kann alles. Aber nein, ein Großteil der Fotografen hat sich tatsächlich auf verschiedene Themenbereiche spezialisiert. Ja, Marek, du und Stefan, ihr habt ja auch eine Fotoagentur, seid in dem Sinne auch in der Selbstständigkeit beschäftigt, was die Fotografie betrifft. Was hast du denn, Tanja, noch mitzuteilen?
Ja, bei uns ist ja nur der Unterschied, dass wir das quasi nur nebenbei machen. Und ich habe mich jetzt gerade mal hier so durch deine Webseite geklickt erstmal. Also hast ja noch einen kleinen Blog mit dabei, mit richtig schönen Fotos von Venedig. Fallen mir echt gut. Hier wäre schon mal mein erster Tipp, nutz einfach das, was ich vorhin gesagt habe, auch die Fotogroups. Und insofern du hast dich ja auch so ein bisschen, wenn ich das hier richtig sehe, auf Porträts konzentriert. Wenn du da was veröffentlichen kannst, dann versuch das auch zu machen, damit du einfach auch so über so Geschichten wie die Flickr Group oder Foto Community oder was weiß ich, einfach dir auch entsprechende Feedbacks holen kannst.
Foto Community scheint sie zu nutzen, wenn ich gucke.
Ja, habe ich auch schon gesehen. Hier, Foto Community ist zumindest ein Link drin. Wir auch, vielen Dank. ja, ansonsten, wir werden nachher nochmal was über einen Studio-Workshop erzählen. Vielleicht wäre das auch was für dich, weil ich sehe, wie gesagt, dass du dich ja auch mit Porträts sehr viel beschäftigst. Ansonsten ist natürlich das Thema Selbstständigkeit nicht nur mit der reinen Fotografie und mit der Technik verbunden, sondern du hast einfach mit ganz vielen Themen angefangen, von steuerlichen Fragen, von du hast dann im Prinzip eine Firma alleine, wo du deine eigene Marketingabteilung quasi bist. Du bist dein eigener Verkäufer. Das heißt, du verkaufst nicht nur deine Bilder, sondern du verkaufst dich als Person im Prinzip auch. Du musst überall, wo du auftrittst, im Prinzip schon selbst Werbung machen. Angefangen bei Freunden, bei Verwandten, überall deine Fotos vorstellen, möglichst alle Leute mal einladen, mal zum Shooting, mal zu sagen, hier, ich mache mal ein paar Fotos für euch kostenlos, um darüber einfach ja, das ein bisschen zu verbreiten und dass die dann wiederum als Multiplikatoren auftreten, sodass du quasi erstmal einen Einstieg findest. Ja, ansonsten einfach Selbstbewusstsein.
Ja, und ich hab
überall,
noch was.
Überall, wo du darauf angesprochen wirst, dich nicht hinter den Fotos verstecken, einfach dazu stehen, zu zeigen, was du gemacht hast, wenn du die Möglichkeit an Ausstellungen hast, immer an Ausstellungen teil, so dass du einfach ins Gespräch kommst und dass deine Person irgendwo auch mit Fotografie in Verbindung gebracht wird. Und ja, so spricht sich das rum. So kommen Leute auf dich zu und sagen, hier, ich habe gehört, du machst Fotos. Wie sieht's denn aus? Wir haben demnächst eine Hochzeit oder wir haben irgendwie Nachwuchs gekriegt und wollen da Fotos machen. Ja, das wären so meine Tipps, um da so ein bisschen ins Geschäft sozusagen zu kommen. Und was ich dir empfehlen kann, sind wie gesagt Workshops und da sind wir schon wieder im nächsten Thema. Wir machen am 13. Februar 2010 einen neuen Workshop und zwar findet der im Studio statt. Das Thema wird sein, alles rund um Blitzlichtformer im Studio und durchaus auch Strobus-Kits. Dazu, was kann man dabei selber bauen? Wie funktionieren entfesselte Blitze? Wurde bei Canon mit Funksystemen gekoppelt, dass man die Möglichkeit diese Systemblitze nicht hat. Wir bauen verschiedene Setups auf, mal so die Basic Setups, die einfach klassisch für alle Portrait-Shootings sind, für alle Situationen in den Studios. Aber wir gehen auch mal so ein bisschen in die Kreativ-Setups rein, wo wir einfach mal so ganz, ganz individuelle Sachen aufbauen. Und dann ganz wichtig, jeder macht Bilder und wir besprechen die nachher zusammen.
Ja, und so wir wie...
nachher zusammen auf. Das Ganze wird, wie gesagt, am 13. Februar stattfinden bei uns im Studio von 10 bis 17 Uhr. Preis ist diesmal 60 Euro. Dabei ist das Mittagessen mit dabei. Also wir holen, wie das letzte Mal, die schon bekannte Pizza und Getränke sind auch mit dabei. Also wer Lust hat, meldet euch einfach bei uns und dann machen wir wieder einen netten Workshop.
Ja, wie ihr auch wisst und uns kennt, halten wir die Teilnehmerzahlen immer dementsprechend gering, damit wir auch Zeit für euch haben. Wir sind zu dritt, haben zwei Sätze, in denen man zeitgleich arbeiten kann, inklusive noch einem kleineren für verschiedene andere Sachen, also eigentlich ein Tabletop, auf dem man auch arbeiten kann. Wir haben also verschiedene Möglichkeiten und euch wird nicht langweilig. Und ja, bei
Begriffen. Genau, das ist also nochmal wichtig. Also das Studio ist wirklich nur, dass da jetzt eine Ecke ist, in der man fotografieren kann, sondern wir haben zwei komplette Sets, sodass wir uns schön aufteilen können, wer noch nicht bei uns war und dass wir da zeitgleich auch arbeiten können und jeder dementsprechend oft auch drankommt.
Genau, und der große Vorteil war beim letzten Mal schon so, dass an und für sich Marek und ich die Praxis erklärt haben und Stefan im Lounge-Bereich saß und für theoretische Fragen zuständig war, egal ob Software oder Bildaufbaukomposition betroffen hat. Somit sind wir durchaus flexibel, können auch mal switchen. Ja, und ihr dürft euch überraschen lassen.
Es kommt ja dann noch die Strobist-Kit-Geschichte mit dazu, sodass wir wirklich dann ganz individuell auf eure Interessen eingehen können. Und das ist uns einfach auch wichtig, dass wir gucken können, wo sind eure Interessensgebiete und dann gucken wir, dass wir es da drauf noch ein bisschen dann auch abstimmen können an dem Tag. Jo, so viel zum Workshop.
Ja, prima. Da sind wir schon drauf gespannt und wir freuen uns jetzt schon. Das kann man euch wirklich sagen, denn wir machen das immer wieder gerne. Und das Schönste für uns ist, abgesehen davon, dass wir uns austauschen können, euch auch mal kennenzulernen. Ja, und jetzt kommen wir zu was, das mir als überzeugter und eingefleischter Canonianer eigentlich keine Probleme bereitet, denn ich habe es eigentlich auch erwartet. Die Canon 7D hat Probleme. Naja, normal, wenn man eine neue Kamera innerhalb einer doch relativ kurzen Zeit auf den Markt wirft und die mit unheimlich vielen Features ausgestattet ist, dann kann auch das ein oder andere Problemchen auftauchen. So auch jetzt bei der 7D. Und zwar hat die 7D im Bereich der Serienfotografie, wir wissen, sie kann 8 Bilder pro Sekunde aufnehmen und hat hier das Problem, dass in der Serienbildfunktion manchmal Fragmente, Teile des vorangegangenen Bildes in dem nachfolgenden Bild enthalten sind. Das ist kaum sichtbar. Man kann es eher sehen, wenn man das Ganze sich im Detail mal anschaut bei der Bearbeitung und hier in der Tonbettkorrektur einen Schatten versucht aufzuhellen, dann tritt das durchaus stärker hervor. Wer es noch nicht gesehen hat, kann es gerne mal ausprobieren. Ganz klar, Canon arbeitet an einer Lösung, einem Firmware-Update. Es ist bisher noch nicht da. Und man weiß auch noch nicht, ob, um das Problem beheben zu können, vielleicht die Serienbildgeschwindigkeit herabgesetzt werden müsste. Kann ich mir allerdings nicht vorstellen, denn wir haben hier einen Kampfboliden, der sich gegenüber Wettbewerbsprodukten oder vergleichbaren Modellen aus dem Haus Canon eindeutig hervorhebt. Und das soll ja auch an und für sich so bleiben. Ja, also kein wirkliches Problem. Die Lösung ist unterwegs. Lasst euch überraschen. Nicht jeder Händler kann ja auch schon die 7D liefern. Vielleicht ist es so, wartet mal, der eine oder andere wartet zu Weihnachten. Ich könnte mir die 7D auch super unter meinem Baum vorstellen. Und eventuell ist bis dahin das Firmware-Update schon drauf. Gucken wir mal.
Liebes Christkind, dieses Jahr wünsche ich mir eine 7D.
Ja.
Genau, so ist das. Dann liegt dann einer unter dem Baum und fotografiert Weihnachtskugeln und ein paar Makros von Tannennadeln. Das muss ja alles ausprobiert werden. Ja, und dann haben wir uns noch etwas aufgespart. Denn Paul, wir hatten ja schon angekündigt, dass er uns zweimal geschrieben hat, hat unter dem Titel Erfahrung nach erster eigener Fotoausstellung uns eine weitere E-Mail geschickt. Ich lese sie mal wieder ganz kurz vor. Hallo, vielleicht interessiert euch das für den Podcast. Ich habe ja zusammen mit meiner Frau auch meine erste Ausstellung organisiert und erfolgreich eingeweiht und dabei auch einige Erfahrungen gemacht, die zu teilen sich auch für eure anderen Hörer eventuell lohnt. Falls ihr Interesse habt, können wir uns ja mal per Telefon, Skype unterhalten. Ich bin zwar den ganzen Tag über am Arbeiten, der Arme, aber morgens früh, so ab 7:15, bevor ich zur Arbeit gehe, könnte ich mir 20 Minuten Zeit nehmen. Ansonsten werde ich auch, sobald ich dazu komme, in meinem Blog darüber berichten. Würde mich freuen, von euch zu hören bzw. lesen. Mit besten Grüßen, Paul. Ja, gesagt, getan. Paul hat uns eine E-Mail geschrieben. Stefan und ich haben ihm geantwortet. Und in der Leitung kann ich begrüßen, ha, wie überraschend, Paul. Hi, Paul.
Hallo, Michael.
Ja, super. Wir haben uns sehr über deine E-Mail gefreut. Vielen lieben Dank. Und mit dir feiern wir im Endeffekt eine Premiere, denn wir haben heute den ersten Live-Mitschnitt mit einem unserer Hörer. Also darfst du auf die Schulter klopfen. Ich denke, alle anderen Hörer werden sich darüber freuen und das zu schätzen wissen. Ja, Paul, also ihr zwei habt eine Ausstellung auf die Beine gestellt, organisiert und auch durchgeführt. Das ist soweit richtig?
Ja, so ist das. Ja, wir haben die Ausstellung über Fotos von einer kleinen Kirche vorbereitet und dann auch ausgestellt. Und zwar von Winkeln, die man so mit bloßem Auge, also was heißt mit bloßem Auge, wenn man normal in der Kirche ist, nicht unbedingt sieht. Also so interessantere Blickwinkel von dieser Kirche. Wir kamen dazu, weil wir dort im Kirchenchor singen und sonst in der Kirche eigentlich nicht besonders viel zu tun haben. Und daher hat man dann, wenn man mal mit dem Kirchenchor dort im Gottesdienst singt, sehr viel Zeit, sich Ecken und Winkel dieser Kirche anzuschauen und in die Luft zu gucken und sich überlegen, ach, da könnte man noch ein Foto machen und das wäre vielleicht ganz nett. Und so kam die Idee.
Das heißt, ihr habt euch gemeinsam, während ihr geprobt, gesungen, in den Gesangspausen praktisch der Gottesdienste bewusst umgeschaut und habt mal geguckt, was haben wir in der Kirche die letzten Jahre übersehen? Was erweckt unser Interesse? Was könnten wir anderen Leuten mal zeigen?
Nicht ganz. Also dadurch, dass ich viel fotografiere, ich meine, man kriegt natürlich einen Blickwinkel für solche Sachen und wenn man gerade eine Zeit hat, in der man sowieso viel fotografiert, dann schaut man ja dauernd nur auf irgendwelche Motive oder zumindest sehr viel. Und ja, und dann sitzt man da und mit den anderen Leuten vom Chor und schaut sich um und schaut auf die Orgel und auf den Stuck und die anderen Ecken und denkt, das könnte ein Motiv abgeben und das könnte ein Motiv abgeben. Und nach einer Weile Motive im Kopf sammeln, habe ich mir dann gedacht, ja, eigentlich könnte man da mal eine Fotosession draus machen und vielleicht interessiert sich auch jemand, dann die Bilder anzugucken. Und da und so kam dann, ja, und so wurde, so haben wir das dann gemacht. Ich habe dann den Kantor gefragt und der hat gleich gesagt, ja, bei der offiziellen Einweihung des neuen Gemeindehauses wäre eine super Gelegenheit dazu. Und dann habe ich auch mit dem Kirchenvorstand gesprochen und die fanden das auch toll und so kam das dann ins Rollen.
Das heißt, von der Idee und dann einer konkreten Vorstellung verschiedener Motive seid ihr direkt oder kurzfristig in die Organisation übergegangen?
Ja, genau. Ohne die Bilder gemacht zu haben. Das kam dann dadurch.
Gut, das heißt, wenn man es dann konkret sieht, habt ihr nur durch eure Idee den Kantor und auch den Kirchenvorstand schon von der Idee überzeugen können. Ist richtig, oder?
Ja, Es hat ja auch keiner außer uns die Bilder vorher gesehen. Also die haben uns vertraut, dass die Bilder sozusagen jugendfrei sind, in Anführungsstrichen, und wieder keinen ganz großen Mist aufhängen. Und ja, und haben sie dann präsentiert in dem Augenblick, in dem die Ausstellung dann auch aufgebaut war.
Schön, das heißt, der Wow- und Überraschungseffekt war eigentlich, bis auf jetzt deine Frau und dich, für alle gleich.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, und da seid ihr zwei ja, losgestiefelt mit der jeweils, du alleine oder beide mit der Kamera bestückt?
Nee, beide, ja. Ja, ich glaube, wir waren eine Stunde oder nee, zwei sogar in der Kirche drin und haben insgesamt bestimmt 300, 400 Bilder gemacht. Wow. Und man hat natürlich viel Ausschuss dann gerade bei der Digitalfotografie. Und von diesen 300, 400 Bildern wurden es im Endeffekt dann 26. Aber haben eine recht intensive Fotosession gemacht. Ein paar Bilder haben wir hinterher noch einmal gemacht, weil das Licht nicht gut war oder der Winkel oder verwackelt oder Lichtreflexe, aber das waren eigentlich die wenigsten.
Wow, 300, 400 Bilder. Da fällt aber die Auswahl, sprich sich festzulegen, welche Bilder man ausstellen möchte, dann auch dementsprechend schwer, oder?
Ja, das schon, aber nicht, weil es so viele sind, sondern von den vielen waren ja nicht ganz so viele Kategorien in Anführungsstrichen dabei. Also wir haben viele Motive mehrmals aufgenommen und dann mussten wir uns nur für eins von diesem Motiv entscheiden und das ist relativ einfach. Also man hat dann vielleicht zwei, drei, die dann noch übrig bleiben als Kandidaten von einem bestimmten Motiv und dann hatten wir, ja, und dann waren es natürlich nicht mehr so viel, wenn man die ganzen doppelten Aufnahmen rausfiltert. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wie viele wir dann hatten, aber es waren keine 300, 400 mehr, also ganz sicher. Das waren 50 bis 100 höchstens, die wir dann in der Endauswahl hatten.
Gut, 50 bis 100 Stück. Klar, ich kann schon nachvollziehen, wenn ihr oder wenn du schon selber sagst, dass ihr verschiedene Blickwinkel im Vorhinein betrachtet habt und die versucht dann mit der Kamera umzusetzen und aus eurer Sicht wiederzugeben, dann gibt es natürlich auch eine Vielzahl, ich würde das Wort doppelter Motive, wie du eben gesagt hast, vielleicht durch verschiedene oder ähnliche Motive ersetzen.
Ja, das auch, ja. Ja, erstens ähnliche Motive und zweitens auch das gleiche Motiv aus verschiedenen Blickrichtungen oder sowieso 25 Mal auf dem Auslöser geknipst, um zumindest sicherzustellen, dass eins davon scharf ist, weil wir das alles nur mit dem vorhandenen Licht gemacht haben, also keinen Blitz hatten, haben auch nicht mit dem Stativ fotografiert, sondern sind ganz flexibel in der Kirche herumgelaufen und haben uns dann so ad hoc die Ecken gesucht, die wir fotografiert haben.
Gut, also Available Light durch und durch mit. Gehen wir doch mal kurz in das Equipment. Wie war der denn ausgerüstet?
Meine Frau hat einen Nikon D70 mit einem 18 bis 55, ist es glaube ich, oder 18 bis 70 Kit-Objektiv mit Bildstabilisator, was auf meiner D90 ursprünglich drauf war. Ich habe eine D90 und das 18 bis 200 mit Bildstabilisator von Nikon und ein 14 mm Festbrennweite Sigma Weitwinkel. Mit 2,8 Blende. Und das war eigentlich alles unsere Ausrüstung.
Ja, da macht sich zum einen klar die große Blende des Weitwinkels von Sigma auf der einen Seite bemerkbar, aber auch die Bildstabilisatoren, die ja, bis zu zwei und jetzt bei der neuen Generation bis zu vier Blendenwerte noch mitstabilisieren.
Auf jeden Fall. Also die sind beide, glaube ich, noch von der alten Generation, aber das merkt man auf jeden Fall, dass man mit Bildstabilisator fotografiert. Und natürlich gerade die D90 hat ja eine recht gute ISO-Performance. Da kann man auch mit ISO 1000 noch gute Bilder machen.
Ja, ich kenne da einen, der freut sich seit ungefähr zwei Wochen. heißt Stefan.
Ja.
Ja, ihr habt dann bei der Bilderauswahl, wenn wir da nochmal kurz drauf zurückgehen, das jeder für euch alleine erstmal gemacht. Ich habe meine Favoriten, deine Frau hat ihre Favoriten und habe das dann später zusammengeworfen.
Ja, richtig. Weil es ist natürlich viel Ausschuss dabei und viel von dem Ausschuss kann man natürlich sofort aussortieren, wenn es unscharf ist, wenn es verwackelt ist oder wenn man im Nachhinein sieht, das war einfach eine langweilige Ecke. Also da haben wir ganz viel von Anfang an schon rausgeschmissen.
Habt aber dann eure, dann gesagt, okay, das ist es jetzt, oder habt ihr nochmal von außen jemanden mit dazugeholt, der seinen Senf auch nochmal dazu abgegeben hat?
Ja, wir hatten dann unsere Favoriten und sind die gegenseitig nochmal durchgegangen, also jeweils unsere Favoriten dann zu zweit. Und das, was da übrig blieb, wobei da auch Bilder dabei waren, also gerade jetzt auch von mir, die meine Frau schrecklich fand und ich gesagt habe, nein, die will ich aber drin haben, sind wir das nochmal mit einer dritten Person, die das, die nicht dabei war beim Fotoshooting, sondern das sozusagen mit Abstand sieht, durchgegangen, mit meinem Schwiegervater in dem Fall, der dann auch noch sein Statement abgegeben hat, so Daumen hoch, Daumen runter. Und da flog dann doch deutlich was raus an Bildern. Und das, ja.
Und er war nicht parteiisch?
Nee, ich glaube nicht.
Na ja, gut, dann haben wir im Endeffekt ja schon mal Idee, im Organisatorischen hat man zumindest angefangen, eine Auswahl habt ihr getroffen, aber dann ist ja das Bild alleine noch nicht alles. Ein Bild muss ja auch auf eine gewisse Art und Weise präsentiert oder dargestellt werden.
Ja, auf jeden Fall. Da haben wir uns überlegt, wie wir das machen, weil wir auch nicht unglaublich viel Geld ausgeben wollten. Und so ein Rahmen ist ja dann doch ziemlich teuer, ganz zu schweigen von der Beleuchtung und der Rahmenaufhängung und den Stellwänden und so weiter und so fort. Der Kirchenvorstand hatte uns zugesagt, ja, es gibt Stellwände, die wir verwenden können und die wären weiß und etwa 2 Meter breit. Da haben wir gesagt, super. Das ist ja eigentlich das, was man für eine Ausstellung will. Das ist genial. Und haben dann aber, um uns die Rahmen auch zu sparen, gedacht, ja, wir bespannen das einfach mit schwarzem Stoff und hängen die Passepartouts ohne Rahmen einfach auf diesen schwarzen Stoff. Das haben wir dann auch gemacht und das war auch unglaublich gut, dass wir das gemacht haben, denn als wir die Stellwände dann gesehen haben, am Abend vor der Ausstellung, waren die mit einer Art Sackleinen überzogen. Also ja, also wir waren sehr froh, diese Stoffidee gehabt zu haben und den Stoff gehabt zu haben, um die dann nochmal zu beziehen. Und diese, also es waren weiße Passepartouts und die sahen auf dem schwarzen Tuch gut aus. Also es hat sich, ja, Es sah sogar besser aus, als ich dachte. Ich hatte zuerst den Eindruck, hoffentlich wird der schwarze Stoff nicht zu Trauermantel ähnlich, aber das war überhaupt kein Problem. Das ging gut.
Ja, du warst dann, hast mir zwei Bilder oder einen Link zu zwei Bildern auch geschickt über die Stellwände.
Ja.
Und kann dir sagen, es wirkt wirklich dementsprechend sehr hervorgehoben gegenüber von dem, sagen wir, durch den Kontrast der weißen Passepartouts zu dem schwarzen Stoff. Sieht gut aus. Auch vor allem, dass das alles schön in Reihe und Glied hängt. Zack.
Ja, das war nicht ganz einfach, aber es ging. Die haben wir dann einfach mit schwarzem Bindfaden und Tesafilm und Stecknadeln befestigt. So trivial es klingt.
Einfach, aber funktionell.
Ja, genau.
Gut, also jetzt machen wir, Marek hat schon mal einen Low-Budget Equipment-Kurs gegeben. Wenn wir mal jemanden brauchen für eine Low-Budget-Ausstellung, dann kommen wir auf dich zu.
Ja. Ja, auch der Stoff war dann günstiger als gedacht irgendwie, weil wir haben irgendwie welche im Angebot gefunden und dann ging das ganz gut, ja.
Prima, man muss eigentlich sich nur zu helfen wissen.
Ja, genau.
Und wie habt ihr das Ganze dann auch dargestellt? Gut, jetzt habe ich schon verraten, dass sie zumindest in einer Reihe auf einer Höhe hingen, soweit es dann auch ging. Habt ihr Namen, die Bilder mit Namen versehen und unten drunter nochmal gesteckt oder gab es einen Flyer dazu? Gab es irgendwelches Infomaterial, was ihr noch zu den,
ja, also zu der Darstellung und zu den Reihen. Ursprünglich hatten wir gedacht, wir hängen die Bilder auf beiden Seiten dieser Wände. Also 3 pro Seite dann und in nur einer Reihe. Das konnte man dann am Ende nicht machen, weil die Wände konnte man nicht trennen. Das heißt, man konnte nicht irgendwie 2 verschiedene Ecken vom Zimmer bestellen, sondern nur eine. Und es war nicht so viel Platz da, um die groß im Zickzack aufzustellen. Deshalb blieb uns dann nur noch eine Wand übrig. Hatte den Vorteil, dass wir nur eine Wand mit Stoff behängen mussten. Nur eine Seite hatte da. Und ja, wir mussten dann 2 Reihen machen. Es war jetzt im Nachhinein gesehen, glaube ich, kein Nachteil, weil das auch mit dem schwarzen Hintergrund ganz gut passte. Und ja, und das ging dann aber improvisierterweise ganz gut. Flyer hatten wir keinen, wollte ich ursprünglich machen, aber war mir dann auch zu teuer. Und was ich gemacht habe, ist ein Fotobuch, um gar nicht unbedingt, um dort zu präsentieren, sondern um etwas zu haben, was man hinterher noch hat, wenn die Ausstellung fertig ist. Weil wenn die Ausstellung fertig ist, bleibt hinterher nichts mehr übrig und ich wollte gern irgendwas haben, was man hinterher noch zeigen kann und sich hinterher noch anschauen kann. Und habe da ein Fotobuch gemacht mit genau den Bildern, die wir auch präsentiert haben.
Ja, während wir hier reden, hast du netterweise mir gerade den Link auch dazu geschickt, unter dem Titel Fotografische Winkel, so hieß auch eure Ausstellung.
Ja, wobei das auf der Ausstellung selbst nicht stand, sondern nur auf dem Buch, was nebendran lag und auf dem, wo wir dann gleich auch noch hinkommen werden, denke ich, zum Bestellzettel. Mhm. Aber es war sonst, also es hingen sonst keine Bildtitel aus, auch keine Erklärung, wie die Bilder entstanden sind, sondern wir haben die Bilder ganz alleine für sich sprechen lassen.
Ja, das tun sie auch und es sind wirklich durchaus interessante Blickwinkel. Den Hörern werden wir mit eurem Einverständnis auch gerne mal den Link, den du mir geschickt hast, zur Verfügung stellen, sodass sie auch einen Einblick zu euren Bildern haben und sich dann ein wenig mehr unter dem Bereich Blickwinkel einer evangelischen Kirche vorstellen können. Also ich finde, es sind sehr, sehr tolle und sehr gelungene Bilder dabei und vor allem gibt es hier so ab und zu mal das Highlight eines Gesangsbuchs, was da so ein paar Pixel mit reinbringt, gefällt mir sehr gut.
Danke.
So. Ja, bitte, bitte. Muss auch ausgesprochen werden dürfen. So, jetzt haben wir über die Passepartouts gesprochen. Jetzt haben wir auch schon über die Stellwände gesprochen, über den schwarzen Stoff. Aber wir wissen noch gar nicht, wie groß waren denn eure Bilder?
Ja, die Bilder habe ich A4 ausdrucken lassen. Also ich habe es nicht selbst ausgedruckt, sondern ausdrucken lassen. Und die Passepartout waren 40x50. Also es war so ungefähr ein 20x30 Bild in einem 40x50 Passepartout. Das macht sich auf dem schwarzen Hintergrund recht gut, dann, weil die Bilder dann einen relativ großen Rand haben, der sie ja stärker wirken lässt.
Mhm. Ist richtig. Und auch das Augenmerk dann auf das Zentrum des Passepartouts wieder lenkt, von dem Schwarzen über das Weiße in das jeweilige Bild. Gut, also, da denke ich, sind eure Bilder auch gut zur Geltung gekommen.
Ja.
Und nachdem, ihr wahrscheinlich die Bilder an Passepartout befestigt habt, soweit alles vorbereitet habt, bevor es zur Aufhängung kam und endlich alles hing, war das Ganze dann wo? Direkt in der Kirche selber, in dem Nebensaal oder Gemeindehaus hast du vorhin erwähnt?
Ja, das war das Gemeindehaus steht in dem Fall neben der Kirche. Das wurde neu renoviert und erweitert und ist schon ein paar Jahre her, dass es fast fertig ist. Und jetzt wurde endlich die offizielle Einweihung gefeiert. Und der Raum, wie groß war der? Der war, also es ist ein relativ großer Raum, allerdings nicht sehr hoch, aber mit einer guten Beleuchtung. Also und in dem Raum standen die und haben fast eine ganze Wand ausgefüllt.
Das ist nicht schlecht. Also konnte man auch wirklich in Ruhe an der Wand entlang flanieren und sich jedes Bild mit ausreichend Zeit auch betrachten.
Ja, genau.
Ihr habt dann dafür geworben, habt ihr Mund-zu-Mund-Propaganda. Wie habt ihr denn das Umfeld auf eure Ausstellung aufmerksam gemacht?
Eigentlich gar nicht, weil die Einweihung hat sozusagen für sich selbst gesprochen und alle, die dort anwesend sein wollten und mussten und was sprechen mussten oder zuhören wollten oder wie auch immer, die mit der Gemeinde irgendwas zu tun haben, sind da sowieso hingekommen. Also es war zwar öffentlich, wir haben aber für unsere Ausstellung im Speziellen keine Werbung gemacht. Also es war, ja, wir haben abgewartet, was da mal kommt. Und es waren, wie viele Leute waren da? 100 bis 200 Leute waren bestimmt bei dieser Einweihung da und haben dann auch Blicke auf diese Ausstellung geworfen.
Respekt.
An diesem einen Tag, ja.
100 bis 200 Leute. Respekt ist schon eine ganz ansehnliche Zahl. Und dann habt ihr praktisch eure Ausstellungseröffnung mit der Gemeindehauseinweihung verknüpft.
Ja, genau. Eigentlich muss man es ja andersrum sagen, die Gemeindehauseinweihung hat mit die Fotoausstellung, also die Fotoausstellung war Teil der Gemeindehauseinweihung und nicht andersrum, aber für uns war natürlich die Fotoausstellung wichtiger.
Ich dachte schon, eigentlich war es andersrum. Das Gemeindehaus wurde extra für unsere Ausstellung gebaut und dann eröffnet.
Also genau, so kann man es auch sehen.
Ja, was anderes. 100 bis 200 Personen am ersten Tag, sprich zur Ausstellungseröffnung. Wie schon gesagt, ist eine ganz gute und vor allem, ich glaube, Anzahl an Personen, da kann man natürlich stolz drauf sein. Wie ist es denn? Gab es denn Interesse an euren Bildern, an der Art, wie sie entstanden sind, wo sie entstanden sind, bis zu eventuell, ob man ein Bild kaufen kann? Ist da jemand auf euch zugekommen?
Ja, es haben uns unglaublich viele Leute angesprochen, also viel mehr, als ich irgendwie dachte, dass das einschlagen würde. Also nicht nur Leute, die uns kannten, also vom Chor oder sowas, sondern auch ganz viele, die wir überhaupt nicht kannten, haben uns angesprochen und haben uns gesagt, dass die Bilder doch toll wären. Und viele haben auch gefragt, ob man die bestellen kann, ob man die haben kann, ob es nicht einen Kalender gibt und in anderen Formaten. Wir hatten eine Bestellliste nebendran hingelegt, aber viele hatten die noch gar nicht gelesen und haben uns trotzdem gefragt, ob sie die haben können. Also das... Ja, also wir sind von sehr vielen angesprochen worden und eigentlich durchgehend positives Feedback. Ja.
Boah. Also kann man euch eigentlich wirklich nur beglückwünschen. Bisher läuft ja alles rund. Aber jetzt kommt natürlich dieser negative Teil, der dahinter steht, auch wenn ich eben schon mal gesagt habe, im Bereich Low Budget, weil ihr versucht habt, günstig alles auf die Beine zu stellen, hattet ihr ja trotzdem Kosten.
Ja, einiges. Ich hatte mehr gefürchtet, also es hielt sich noch im Rahmen. Aber es war trotzdem einiges. Also die Bilder haben insgesamt so um die 40 gekostet, die Passepartouts etwas über 100 Euro, plus dann der Stoff mit 20 bis 30. Also da kam schon einiges zusammen. So irgendwie 150 bis 200 waren es bestimmt, ja. Beleuchtung mussten wir zum Glück nicht kaufen. Die hatten wir am Tag vorher vorsichtshalber noch bei IKEA gekauft und haben sie dann am nächsten Tag wieder zurückgegeben, weil der Raum beleuchtet genug war. Zum Glück.
Also ist eine sehr pfiffige Idee. Für den Fall der Fälle wart ihr ja dann auch gerüstet.
Ja, genau.
Ist es aber so, man muss ja der Fairness halber sagen, wir haben ja ein kurzes Vorgespräch schon geführt, Einnahmen durch Bilder, die ihr erzielt habt oder erzielen konntet oder hättet, wären jetzt nicht dazu gewesen, um eure Kosten zu decken?
Teilweise. Also wir haben das so gemacht, dass der Gewinn, also das, was übrig bleibt von der Preis minus Selbstkosten, lassen wir der Chorkasse zugutekommen und mit dem restlichen Teil versuchen wir zumindest unsere Unkosten zu decken. Also nicht nur die Bilder, sondern auch das Fotobuch, was wir daneben hingelegt haben, hatte viel mehr Erfolg, als ich je dachte. Und das haben auch viele bestellt. Also insofern hoffe ich, dass zumindest ein Teil unserer Ausgaben dadurch gedeckt wird.
Ich drücke euch in der Hinsicht die Daumen. Und wenn ich das alles richtig verstanden habe, habt ihr das alles aus Eigenleistung gemacht. Das heißt, da stand kein Sponsor dahinter?
Das war alles privates Vergnügen sozusagen.
Mit Unterstützung der Gemeinde dann.
Ja.
Aber prima, finde es eine ganz, ganz tolle Sache. Das ist eine Ausstellung, die... War kurzfristig angedacht oder das heißt, ist schon beendet oder läuft noch?
Die läuft noch. Ja. Also mit der Gemeindehauseinweihung ist die sozusagen eröffnet worden und läuft auf jeden Fall noch bis Ende November. Da wird dort der Weihnachtsmarkt stattfinden. Das Gemeindehaus ist nicht immer für jeden offen. Das heißt, es ist keine Aufstellung, wo man einfach mal so hingehen kann, sondern nur zu bestimmten Veranstaltungen. Also da wird alles Mögliche in diesem Saal gemacht, von Konfirmandenunterricht bis Rentnergymnastik und Chorproben. Und insofern, alle, die da rein müssen, werden sie sehen. Sie kann aber nicht von jedem so ohne weiteres gesehen werden. Es sei denn halt zu Anlässen wie diese Einweihung oder dann zum Weihnachtsmarkt und solche Sachen. Also bis Ende November hängt sie auf jeden Fall. Es kann sogar sein, bis in die Adventszeit, das weiß ich aber nicht genau.
So wissen wir noch gar nicht, welche Gemeinde das denn so überhaupt ist. Wenn es nicht allzu weit weg ist, gibt es vielleicht den einen oder anderen Hörer, der in der Nähe ist und sich das gerne mal anschauen möchte, vielleicht zum Weihnachtsmarkt.
Wer weiß, das ist Sulzbach am Taunus in Hessen. Ja, also falls da Interesse besteht, kann man mich auch gerne anschreiben und ich schaue dann nach, wann man da rein kann oder man trifft sich mal, um sich die Ausstellung anzuschauen. Also da bin ich gerne bereit, da auch mal durchzuführen.
Prima, super. Es sind also wirklich lohnenswerte Bilder in dem Fotobuch oder beziehungsweise im Einblick, den man online erhält, hat es mich schon doch wirklich stellenweise sehr, sehr begeistert. Allerdings ist das online nicht genau das gleiche, als wenn man es in Ausstellung sieht. Also ich denke, in 20x30 wirkt es eventuell nochmal anders als jetzt hier in einem kleinen Format im Internet.
Ja, auf jeden Fall.
So, jetzt abgesehen von den potenziellen Käufern eurer Werke, gab es ansonsten noch Feedback von der Gemeinde selber, dem Kantor, dem Kirchenvorstand, von Freunden, Bekannten?
vom Kirchenvorstand bis jetzt, ja, eine Mail von einer Mitgliederin des Kirchenvorstands hat noch geschrieben, das wäre super angekommen und vielen Dank, dass wir das gemacht haben. Also, und da die noch hängt, denke ich, dass vielleicht so sogar eine offizielle Rückmeldung sogar noch aussteht. Mal sehen. Das wird noch kommen. Aber das ist ja schon mal was. Also, ich freue mich, dass das gut angekommen ist, eigentlich bei allen. Also ich habe keine kritischen Stimmen gehört. Vielleicht auch kein Wunder, weil die kritischen Stimmen hört man auch nicht so oft. Aber trotzdem, ich freue mich, dass es zumindest im großen Rahmen gut angekommen ist.
Das klingt so wie du es bisher beschrieben hast, durchaus nach einem ersten Erfolgserlebnis.
Auf jeden Fall,
zumal das war's. Für die erste Ausstellung kann man wirklich dann nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch. Viel Arbeit, viel Mühe, viel Zeit.
Ja.
Und dazu dann noch Erfolg, was ja wirklich durch Feedback, durch Kaufinteresse, auch durch die E-Mail eines Kirchenvorstandsmitgliedes bestätigt worden ist.
Ja.
Ja, wenn wir jetzt mal...
Es macht es natürlich einfacher, wenn die Bilder von einem Thema sind, was die Leute kennen oder auch emotional berührt. Wie in dem Fall jetzt, die kennen ihre Kirche, seitdem sie geboren sind, zumindest viele davon. Und es war jetzt natürlich keine Ausstellung, wo wir gesagt haben, okay, wir präsentieren jetzt unsere besten Bilder. Aber insofern war es auch für uns interessant, weil es ein Thema war, unter dem die Ausstellung lief. Und das ist fast interessanter, als wenn man so im Archiv sucht, okay, welche sind meine besten Bilder, um sie zu präsentieren. Also es hat mir so mehr Spaß gemacht als andersrum, so im Nachhinein zumindest.
Ja, wenn wir beim Spaß sind, dann fragen wir doch auch mal nach der Nervosität und der Anspannung. Wie angespannt wart ihr denn zur Eröffnung eurer Ausstellung?
Ja, aufgeregt schon, aber da wir alles aufgebaut hatten und es sah, also ich fand es zumindest besser, als ich gefürchtet oder erwartet hatte. Insofern war ich eigentlich nur freudig aufgeregt, aber nicht besonders, also nicht jetzt, ja, nervös oder Angst oder so. Wir mussten ja auch keinen Vortrag halten, sondern nur abwarten, was passiert.
Ja, und da auch im Endeffekt kein Verkaufszwang zugegen war, denke ich, kann man dem Ganzen doch entspannt entgegenschauen. So an
genau.
Eine oder andere, der eine größere Ausstellung hat und versucht, auf Teufel komm raus, was zu verkaufen, weil enorme Kosten dahinter stecken.
Ja.
Da ist es dann wieder etwas anders. Naja, also so gesehen eine ganz runde Geschichte. Wenn man jetzt mal zurückblickt und du dir das alles durch den Kopf gehen lässt, bis zum Tag von heute, was kannst du uns denn dazu sagen? Wie schaut denn so dein Resümee aus? Eine Empfehlung für den Rest der Hörer, die vielleicht auch nachdenken, eine eigene Ausstellung auf die Beine zu stellen?
Ja, ich habe einige Punkte, die mir im Nachhinein durch den Kopf gegangen sind, die ich nächstes Mal auf jeden Fall beachten werde. Das erste betrifft die Stellwände. Die sollte man sich vorher auf jeden Fall anschauen. Es gibt nämlich welche, die kann man mit Nadeln bestecken. Es gibt welche, die darf man auf keinen Fall bestecken. Es gibt welche, die kommen mit Aufhängung, welche ohne. Und ob sie jetzt weiß sind oder diese Sackleinen, was wir hatten. Also wir hatten unglaublich Glück, weil wir die Idee mit dem schwarzen Tuch hatten. Es hätte aber auch anders kommen können, wenn wir das schwarze Tuch nicht gehabt hätten und dann diese Rahmen gehabt hätten. Und auf diesem Sacklein Bilder aufzuhängen, das wär übel gewesen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich auch die Größe und die Farbe und so weiter. Und natürlich auch, wie man sie aufstellen kann. Ob man jetzt einen Zickzack machen kann, ob man sie trennen kann, die einzelnen Teile der Stellwände oder nicht. Wie bei uns, wir konnten sie nicht trennen. Die vier Teile hingen alle zusammen und die mussten auch zusammenbleiben. Das hat uns auch überrascht.
Das heißt im Endeffekt, die Größe der Stellwände ist dann auch von ihrer Position her abhängig von der Größe des Raumes.
Ja, das sowieso, ja. Den Raum kannten wir ja zum Glück vorher. Also immerhin, ja.
Ja, schon mal 50% gewonnen.
Ja, genau. Der zweite Punkt ist auf jeden Fall immer viel Zeit zum Aufbauen kalkulieren. Wir haben uns auch sehr viel Zeit genommen und haben nicht alle gebraucht zum Glück. Also es ging dann relativ unproblematisch, aber auf jeden Fall viel Zeit zum Aufbauen berechnen. Denn wenn es stressig wird und dann hängt die Hälfte schief oder nicht richtig, das ist dann ärgerlich, wenn das dann daneben geht. Der nächste Punkt ist, wir hatten matte Bilder ausgedruckt, also mit Mattveredelung, und das hat sehr gut gewirkt. Also gerade wenn es keine Museumsbeleuchtung ist, sondern Raumbeleuchtung, die zwar gut war, aber trotzdem, würde ich auf jeden Fall matte Bilder ausdrucken lassen, damit es nicht zu viele Reflexionen gibt. Dann noch eine Sache, die wir beobachtet haben, ist, dass sich die Passepartouts, wenn sie alleine aufgehängt werden, etwas nach vorne wellen an den Ecken und Kanten. Das ist nicht tragisch, es geht auch so und es sieht immer noch gut aus, aber man muss es halt wissen. Ich habe im Nachhinein erfahren, dass es so Kunststoffplatten gibt aus Glasfaser oder ähnlichem Material, sowas ganz Leichtes, was man hinten an die Passepartouts kleben kann, um genau das zu vermeiden. Aber ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Und ich weiß nicht, ob ich das nächste Mal, wenn die Stellwände geeignet sind, nicht doch mit Rahmen arbeite. Das ist zwar teurer, aber wenn es geht, die Rahmen hängen einfach besser da und sind ein bisschen solider. Also dieses Weiß auf Schwarz sieht gut aus, aber beim nächsten, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich es beim nächsten Mal nicht doch mit Rahmen mache. Die sind zwar teurer, also es wird dann insgesamt teurer, aber ich würde dann auf jeden Fall welche ohne Glas nehmen, denn Glas spiegelt sowieso und Glas braucht dann nicht kein Mensch. Dann, wo wir auch noch Schwierigkeiten hatten, ist bei der zweireihigen Aufhängung, dass die wirklich alle oben bündig sind und gerade sind. Da hatten wir uns zwar was einfallen lassen und zwei verschiedene breite Kisten genommen, um dazwischen zu legen, als wir die mit dem Bindfaden befestigt haben. Aber da mussten wir ein bisschen rumwursteln, bis wir es ungefähr präsentabel hatten. Das ist nicht so ganz einfach. Und natürlich, wenn man da Bindfaden mit Tesafilm dran macht, nicht einfach gerade durchlaufen lassen durch Tesafilm, sondern irgendwie eine Schlaufe oder sowas des Fadens mit einkleben, damit die nicht durchrutschen. Sonst hängen die vielleicht einen halben Tag oder einen ganzen und am nächsten Tag muss man es dann wieder gerade ausrichten. Ja, ich fahre jetzt heute Abend hin und richte sie wieder aus. Ich weiß nämlich schon, dass eins abgerutscht ist.
Das heißt, eine Geduldsaufgabe beim Aufhängen und eine weitere Geduldsaufgabe und ein bisschen Hingabe zum Wiederkorrigieren.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das sind so die Punkte, die ich mir im Nachhinein notiert habe fürs nächste Mal.
Ja, das klingt alles mittlerweile doch ganz gut durchdacht und ich muss sagen, ja, Respekt. Es ist nicht ohne. Ich kenne das. Ich habe auch schon mal eine Ausstellung auf die Beine gestellt. Etwas anders als ihr. Meins war nicht einfach, allerdings mit Rahmen und Glas. Es ist schon schwierig, die Nägel auf die gleiche Höhe zu kriegen. Allerdings mit Spürchen und Seilen. Hat es auch seine Geduldsprobe und ich finde, das sind lauter wirklich wertvolle Hinweise. Ich denke, der eine oder andere Hörer kann das durchaus gebrauchen. Und wenn du wirklich dazu bereit bist, wenn es mal eine spezifische Frage gibt, damit raten, da zur Seite zu stehen, kann ich mir vorstellen, dass auch der ein oder andere auf dich zukommen wird.
Auf jeden Fall.
Denn also eins, liebe Hörer, könnte auf jeden Fall aus Pauls und seiner Frau, wie heißt sie denn?
Julia heißt sie.
Julia, gut, also eins, liebe Hörer, könnte auf jeden Fall aus Pauls und Julias Idee her sehen. Eine Ausstellung muss nicht immer teuer sein. Die ein oder andere Gemeinde hat wirklich leerstehende oder nicht häufig genutzte Räume. Mit Sicherheit kann man da, egal ob das der Ortsvorsteher, Bürgermeister oder Pfarrer ist, darüber reden, vielleicht eine Ausstellung zu eröffnen. Eventuell beteiligt man sich an den Kosten. Auf der anderen Seite, wenn es die Möglichkeit gibt und man hat das Glück wie die zwei, dass jemand interessiert daran ist, ein Bild oder mehrere Bilder zu kaufen, dann kann man über den Erlös auch die eigenen entstandenen Kosten decken und alles andere einem guten Zweck zukommen lassen. Ich finde es eine prima Idee.
Dem kann ich noch hinzufügen, dass Stellwände scheinen übrigens fast alle Gemeinden zu haben. Die werden bei den Bauhöfen gelagert. Also wir hatten kurz vorher eine Ausstellung, wo ich nicht da war, weil ich in Urlaub war, in einem lokalen Fotoclub hier in der Nähe. Und die haben die Stellwände auch von der Gemeinde gestellt bekommen. Der Bauhof bringt die dann an dem Tag, wo sie gebraucht worden sind, dorthin und holt sie dann meistens noch wieder ab. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp. Es scheint viele Gemeinden zu geben, die das wirklich haben, gerade für solche Sachen.
Der Tipp ist super, das wusste ich auch nicht. Wir lernen immer wieder was Neues dazu. Nee, klasse, Paul. Vielen lieben Dank.
Gerne.
Bleib uns als Hörer treu erhalten.
Auf jeden Fall.
Wenn du weitere Ideen in dieser Richtung hast, melde dich. Du siehst, wir sind flexibel.
Mache ich.
Und nehmen euch gerne beim Wort. Wer uns androht, etwas mit uns aufzeichnen zu wollen, dem kommen wir gerne nach.
Vielen Dank auch euch, dass ich hier interviewt werden durfte und für den Fotopodcast auch natürlich.
Sehr gerne, es hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Erfolg Wir verbleiben fast noch einen Monat bis Ende November. Ja. Eventuell bleibt die Ausstellung ja noch etwas länger stehen. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, dann erstmal vielen Dank, Paul, für deine Bereitschaft, da ein Interview mit uns zu machen. Das ist natürlich super klasse. Wer sich mit bestimmten Themen gut auskennt und uns dabei unterstützen möchte bei unserer Sendung, ist natürlich herzlich willkommen. Entweder uns ein MP3 zu schicken mit einem Beitrag, wenn irgendwo was Neues rausgefunden hat oder irgendwo was Interessantes gesehen hat. Oder wir machen auch gerne ein Interview mit euch, wie mit Paul. Also wir sind für alle offen.
Ja, so in der Hinsicht habt ihr ja schon in der Vergangenheit gehört, dass wir per E-Mail von Tino auf das entfesselte Blitzen bzw. Strobis-Kit hingewiesen worden sind, von Marc. Es kommen von den unterschiedlichsten Hörern Beiträge zu ganz vielseitigen Themen. Die nehmen wir immer wieder gerne auf. Und wir haben auch eins festgestellt, Marek, was per E-Mail funktioniert oder in den Kommentaren, geht zum Teil auch in Twitter. Wir haben in der letzten Woche wieder einige Hörer dazu bekommen, die sich eingetragen haben. Das freut uns sehr und ihr seid alle herzlich willkommen. Wir versuchen immer mal was Neues drauf zu schreiben. Abonniert doch unsere Twitter-Gruppe.
Ja, und eine Sache liegt mir noch am Herzen, wenn kam ja jetzt die letzten paar Folgen, waren ein bisschen verspätet gewesen oder kamen nicht ganz pünktlich am Sonntag raus. Da bitte ich euch einfach um ein bisschen um Nachsicht. Wir haben momentan alle ziemlich viel zu tun und da wird es dann manchmal nicht so ganz einfach, dass wir uns A zusammenfinden. Und B, wollen wir natürlich dann auch nicht irgendwie dann in 10 Minuten irgendwas zusammenschustern, nur damit wir eine Sendung rausbringen. Denn das soll ja schon auch Hand und Fuß haben. Und deswegen bitten wir euch um Nachsicht, wenn es manchmal irgendwie vielleicht doch mal ein bisschen länger dauert. Aber wir sind wieder auf einem guten Weg, dass das wieder besser wird. Also die spannenden Zeiten haben wir jetzt hinter uns gebracht. Und es geht eigentlich wieder bergauf, oder? Wie sieht es bei dir aus?
Ja, so ist es. Also der große Stress, die letzten 4 Wochen waren mega stressig, lässt so langsam nach. Heute stelle ich noch einen anderen großen Auftrag fertig, dann wird es erstmal wieder ruhiger und koordinierter. Und eins kann ich euch im Namen von uns allen drei sagen, auch wenn wir manchmal länger brauchen, auch wenn wir Stress haben, neben dem Podcast, wir machen den Podcast nach wie vor und immer wieder sehr gerne. Es macht uns richtig Spaß.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich am Schluss angekommen für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis
ja,
dann.
Bis dahin. Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.